Ich denke, wenn man über Endzeit redet, auch über Zeichen der Endzeit, dann muss man auch damit rechnen, dass es eine Zeit geben wird, wo das nicht mehr möglich ist. Ich habe, wenn es um Endzeitdinge geht, ein großes Problem. Als in den 70er Jahren das Buch Alter Planet Erde von Hall Lindsey herauskam, ist eigentlich etwas passiert, was fast nicht für möglich gehalten wurde. Ganze Generationen von Gläubigen, jung wie alt, wurden programmiert. Sie wurden programmiert durch dieses Buch auf eine bestimmte Sicht. Die Zeichen der Zeit, es war erfreulich, dass die dann beachtet wurden, aber es wurde doch alles schematisiert. Und ich habe, wenn es um Endzeitdinge geht, ein großes Problem. Ich habe gelernt am eigenen Leben, wie schnell ein Mensch sich anpassen kann. In den schlimmsten Situationen kann ein Mensch sich blitzschnell anpassen. Diese Fähigkeit hat Gott dem Menschen gegeben, dass er überlebt. Leider wirkt sich das auch auf die Endzeit aus. Man kann sich daran gewöhnen, dass man Zeichen der Zeit kennt, Endzeitzeichen kennt, und dass es normal wird, dass man nicht mehr reagiert. Und ich denke, das ist das größte Problem. Alles zu wissen und in Wirklichkeit nicht mehr zu reagieren. Wobei alles zu wissen wohl niemand von sich sagen kann. Ich will heute versuchen, einen Abriss zu geben, um zu zeigen, was wir wohl tun sollten, um diesen Dingen aus dem Weg zu gehen. In Matthäus 16, Vers 3 sagt unser Herr Jesus: Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Und dann nennt er sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ein Gläubiger die Zeichen der Zeit versteht. Es gab den Fall, wo einer der Gemeindeleiter einer kleineren Gemeinde darauf hingewiesen wurde, dass wohl auf diesen Parabolspiegeln, diesen Satellitenantennen, wohl das Wort Satan draufstehen würde. Und der Bruder hat dann gemeint, ja, das sieht er zwar auch, aber er glaubt halt, das heißt nur, ist nur die Abkürzung für Satellitenantenne. Also nur um zu zeigen, man kann alles ganz negativ, man kann alles ganz positiv sehen, man kann alles ganz naiv sehen, auch die Endzeitdinge. Aber der Herr Jesus sagt, wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Ich möchte heute nichts tun, wie die Bibel sprechen zu lassen über diese Zeichen. Zuerst möchte ich aufräumen mit einer absolut falschen Lehre, als wären die letzten 7 Jahre die Endzeit. Das hat die Bibel nie gelehrt, sondern es ist ganz eindeutig, die Heilige Schrift lehrt, und ich lese dazu 1. Petrus 4, Vers 7, dass die gesamte Zeit der Gemeinde Jesu Christi praktisch die Endzeit wäre. Er sagt hier: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Die Bibel geht davon aus, dass mit dem Evangelium die letzte Zeit beginnt, von der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zu der Wiederkunft Jesu Christi. Genau in diesem Zeitraum tituliert die Bibel Endzeit. Dort sagt sie, das ist die Zeit des Endes. Und zwar, das hat folgender Grund: Gott hat mit dem Herr Jesus sein letztes Wort gesprochen. Es gibt nichts mehr, was Gott mehr tun würde. Damit war das Ende da. Jetzt haben wir absolute, radikalste Tatsache. Es ist Gottes letztes Wort. Und eine Welt, die heute aufbegehrt gegen den lebendigen Gott, die heute alles tut, ich beginne mal im Hause Gottes, bei den Theologen, die alles tun, um diese Autorität, die Gott gegeben hat, den einfältigen Glaubensweg der Heiligen, da wird ja in Frage gestellt. Alle diese Dinge, die heute geschehen, sind letztendlich nur Rebellionen gegen dieses große Tun, das Gott getan hat. Gott hat den Menschen entmachtet. Gott hat dem Menschen der einzige Weg der Erlösung gezeigt, und was wir auch in der Endzeit erleben, ist nur Rebellion. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, wie langsam Lehren wie die Evolution wieder durch die Hintertür hereinkommen, wie langsam mit dem Verstand das Evangelium auseinandergenommen wird, nur wenn ich es erklären kann, wenn es logisch ist, wenn bestimmte pragmatische Ansätze funktionieren, wenn es Erfolg hat, dann wird das akzeptiert. Die Bibel hat so nie gedacht. Der Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich in die Höhe und wirft dich ins Meer und er wird es tun. Und eine der wichtigsten Endzeitreden ist überhaupt nicht die Rede über die Zeichen, sondern eine der wichtigsten Endzeitreden ist die Reden Jesu vom ungerechten Richter, als er sagt, meinst du, dass wenn er wiederkommt, dass du diesen Glauben finden werdest? Und er geht davon aus, dass dieser Glaube nicht mehr da ist. Und von daher ist die Endzeit zuerst einmal eine Zeit des gewaltigen Aufbruchs und sie endet dann ebenfalls in einer Bezeichnung. Und zwar die Bibel sagt zu dem, was man gern als Endzeit bezeichnet, sagt sie das Ende der Tage, das Ende der Jahre, die letzte Zeit, vor allem Hesekiel nennt es so. Und hier ist etwas ganz Gewaltiges, und zwar diese Schlussphase, die wird die Zeit des Abfalls sein, das sagt die Bibel ganz klar. Es wird die Zeit des Unglaubens sein, es wird die Zeit sein, wo alles kaputt geht. Und dem möchte ich jetzt nachgehen von der Schrift her. Matthäus 24, man nennt es ja das große Endzeitkapitel. Und ich denke, gerade von solchen Hintergründen her, wie diesem Buch Alter Planet Erde, müssen wir doch einige Dinge berichtigen. Matthäus 24, dieses Kapitel ist nicht das Kapitel über die Endzeit, mitnichten, sondern dieses Kapitel hat drei große Teile und die muss ich geistlich genau unterscheiden. Und zwar in der Einleitung sagt der Herr Jesus bzw. seine Jünger ganz klar, was hier drin geschrieben steht. Es heißt in Vers 3, beziehungsweise ich lese schon Vers 2 um des Verständnisses willen, er sagt hier, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird, ist der Tempel. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Wir haben also in Matthäus 24 ganz klar beschrieben, wann wird es geschehen, dass der Tempel abgebrochen wird, 70 nach Christus, ist ganz klar hier genannt. Das Zweite, die Wiederkunft Jesu, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, das ist unsere Zeit, und das Ende der Weltzeit, dürfte wohl Ende des Äons, da dürfte wohl das Ende des tausendjährigen Reichs gemeint sein. Wenn diese gesamte Erdezeit ändert, wenn Erde vernichtet wird, der Himmel vernichtet wird, neuer Himmel und neue Erde entsteht. Das heißt, wir haben hier ein gewaltiges Geschehen und jetzt muss man einfach in diesen Kapiteln, wie Matthäus 24, genau unterscheiden, was betrifft jetzt welche Epoche. Wir dürfen nicht spekulieren, wir dürfen nicht von unseren Vorstellungen hier etwas hineinlesen. Ich denke doch, wie sind Bücher geschrieben worden, dass Russland Israel angreifen wird und es hat es nicht angegriffen. Wobei ich gar nicht ausschließe, dass es angreift, aber vielleicht ein völlig anderes Russland, als wir denken. Wer hätte gedacht, dass Amerika solch eine Rolle spielt? Wer hätte gedacht, dass der Zehn-Staaten-Bund, die Europäische Gemeinschaft, blitzschnell kein Zehn-Staaten-Bund, sondern ein Mehrfach-Staaten-Bund wird? Also sind diese ganze Theorie zusammengebrochen und mir geht es wirklich darum, heute Abend nur das zu zeigen, was sicher ist. Und das reicht schon vollständig, um sich persönlich auf diese Zeit einzustellen. In Matthäus 24,4 heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und dann erklärt er und sagt, sie werden viele verführen. Wir haben die absolute Zeit der Verführung. Diese Zeit des Endes, da gibt es ja Zeichen in der Bibel, was passieren wird. Zum Beispiel nennt die Bibel und sagt, wenn du den Feigenbaum siehst. Feigenbaum ist in der biblischen Prophetie, ich zeige das nachher, in Richter 9, ohne Zweifel Israel mit der Landesverheißung. Der Ölbaum ist das Israel mit den Verheißungen, der Feigenbaum ist Israel mit der Landesverheißung und der Weinstock ist Israel mit der Verheißung der Erlösung. Und der Richter zeigt uns ganz klar, dass Israel alle drei Berufungen verwirft. Ist auch der Grund, warum Gott Israel auf die Seite gestellt hat, bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft. Und hier haben wir eine ganz wichtige, entscheidende Tatsache. Und zwar, diese ganzen prophetischen Dinge sind letztendlich von Verführungen in einem wachstümlichen Stadium gekennzeichnet. Das heißt, diese ganze Verführung, alles was hier gemeint ist, wird ganz langsam kommen. Und ich muss hier nochmals vor etwas warnen. Ich bin sicher, alles andere als ein Gegner Israels. Ich bin ein Freund des auserwählten Volkes, aber ich möchte etwas betonen. Ich bin selber privat, ich sage ausdrücklich privat, nicht als Lehre. Ich bin privat völlig überzeugt, dass der Antichrist ein Jude aus dem Stamm Dan sein wird. Von daher ist jeder Israel-Fanatismus, der blauäugig ist, der Israel hochjubelt, wo es letztendlich nicht dran ist, äußerst gefährlich. Man muss hier vorsichtig sein. Und die Bibel sagt, es werden viele verführt werden. Die Masse wird verführt werden. Und von daher gibt es in der Endzeit, in dieser Schlussphase, nachdem der Feigenbaum da ist, nachdem man den Staat Israel sieht, nachdem die Bäume, laut Richter, die Völker, nachdem die Bäume ausschlagen, die Bäume schlagen aus, das heißt, die Völker werden autonom, das Commonwealth brach zusammen, der russische Staatenbund ist auseinandergebrochen, selbst beim amerikanischen wackelt, der serbische ist auseinandergebrochen, das heißt, diese ganzen Endzeitzeichen sind da. Und wenn die da sind, dann ist das vorhanden, was die Bibel die letzten Tage nennt. Das heißt, die Wiederkunft Jesu Christi wird eingeleitet. Und da sagt die Schrift, diese Zeit hat eine entscheidende, ich sag's mal, Kennung. Es ist etwas, wo man sofort erkennen kann, dass jetzt losgeht, und das ist diese Verführung. Ich bin jetzt 33 Jahre gläubig. In diesen 33 Jahren ist vom normalen Glauben so viel abgefallen, so viel kaputt gegangen, so viel verführt worden, dass ich es in meinen schlimmsten Befürchtungen niemals für möglich gehalten hätte. Und zwar in 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt der Paulus, was hier passieren wird. Es passiert etwas, das eigentlich erschreckend ist. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden oder den Fabeln oder den Mythen zuwenden. Das heißt, in der Endzeit ist die Zeit, wo der Gläubige von der biblischen Lehre weggeht, die ist ihm langweilig, er sucht das Erleben, er sucht den Event, er sucht, dass etwas passiert. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt, es gibt heute sogar sogenannte Lehrromane, wenn man gar nicht mehr einem Menschen zumutet, dass er überhaupt liest. Da werden Lehrromane geschaffen. Und dann hat man die Hoffnung, wenn er diesen Roman liest, dann wird ihm indirekt die Lehre beigebracht. Man muss hier nüchtern sehen, wenn es jemals eine Zeit gab, wo die Gläubigen, und die Gläubigen sind Menschen des Wortes, wo die Gläubiger vom Wort Gottes weggejagt wurden von sämtlichen Finsternismächten, die in der Transzendenz sind, dann heute. Du kannst heute alles bringen, nur nicht eben das, was vor Gott letztlich zählt. Eine namhafte Zeitschrift der evangelikalen Welt, wo ich jahrelang Artikel geschrieben habe, hat mir eines Tages einen Brief geschrieben. In diesem Brief stand drin, ich möchte, man hat nicht gesagt, ich darf nicht mehr, man hat mir nur mitgeteilt, dass in dieser Zeitschrift in Zukunft keine einfachen Bibelarbeiten mehr gewünscht sind, sondern theologische Abhandlungen. Es kommt dann das, was man heute sieht. Nicht mehr, was Gott sagt, der kindlich einfältige Glaube, der Gott beim Wort nimmt, der jedes Wort der Bibel glaubt, der auf das sein Fundament aufbaut, der bereit ist sogar zu sterben für dieses Wort, für diese Tatsache, für die Erlösung, dass der Jesus der alleinige Erlöser ist. Für alle diese Dinge ist der Gläubige früher auf die Barrikaden gegangen, hat gekämpft mit allem, was er hatte. Das ist heute vorbei. Das Wort Gottes spielt keine Rolle mehr. Man wird langsam weich. Und jetzt können Gläubige da sein, die bekennen das mit ganzem Herzen, dass sie an die Endzeitzeichen glauben, sie sehen die Verführung, sie sehen den Abfall, aber es hat alles gar keinen Wert, wenn man sich nicht privat persönlich wehrt. Und zwar privat persönlich wehrt bis in die letzte Faser seines Herzens, wenn man zurückkehrt zum Glauben der Altvorderen, wenn man zurückkehrt zu diesem alten Evangelium, das jeden Buchstabe der Heiligen Schrift glaubt, das wirklich glaubt, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist, dass auch ein Gläubiger wirklich sagt, die Wissenschaft kann mir erzählen, was sie will, die Erde ist in 6 Tagen laut Bibel a 24 Stunden entstanden, dann gab es einen Ruhetag aus, da kann die Wissenschaft tun, was sie will. Wir dürfen nie vergessen, dass die Wissenschaft ein von der Sünde verseuchtes Hirn hat. Wir tun die ganze Zeit, als wären diese Menschen Halbgötter. Es gibt nur einen Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und unser Erlöser ist sein eingeborener Sohn, der mit ihm in der Gottheit völlig wesensgleich ist. Mensch wurde wie wir, dieses Geheimnis der Jungfrauengeburt. Der Mensch wurde, sein Blut vergossen hat, diese gewaltige Erlösung. Und alles, was neben dieser Offenbarung, die durch Jesus Christus geschah, aus der Transzendenz kommt, ist vom Teufel. Und das versteht der Mensch nicht mehr. Und das ist Endzeit. Endzeit bedeutet Jesus Christus und. Und zwar nicht offiziell und, sondern Jesus Christus und, inoffiziell, gefühlsmäßig, Jesus Christus und, von der Seite, da man es nicht merkt. Da wird etwas hinzugetan. Plötzlich hat man Evangelium, man will angesehen sein bei dieser Welt, man will die Schmach des Christus nicht tragen und plötzlich geht man hin und versucht, bei der Welt angesehen zu sein. Man läuft der Welt nach und das nennt die Bibel geistliche Hurerei. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, was ich schon für Prügel einstecken musste, weil ich glaube, dass der lebendige Gott 2000 Jahre lang der gleiche, der echte Bibeltext offenbart und weil er nicht hingeht und den 1800 Jahre lang versteckt und dann mitten in der Endzeit, mitten im Abfall einem Theologieprofessor gibt, der echte Text. Der Professor ist ja viel ehrlicher. Dieser große Theologieprofessor, der inzwischen verstorben ist, schreibt es seinem großen Buch, der Text des Neuen Testamentes. Wenn jemand an die Inspiration der Heiligen Schrift glaubt, dann muss er, ob er will oder nicht, an den Textus Receptus glauben. An den alten Bibeltext, den Luther hatte, an den alten Text, den heute Schlachter hat, an die alten Texte. Wisst ihr, jetzt kommen die jungen Theologen, Anführungszeichen, und sagen, ja, Textkritik. Ich möchte nur eins sagen, ich habe hier einen Vertrag dabei, wer sehr will, können bei mir einsehen, in Englisch, ist ein Vertrag zwischen Vatikan, zwischen Rom, wegen Verführung, zwischen Vatikan und dem Bund der Bibelgesellschaften. Es hat unterschrieben hier der Kardinal Willebrands für die Einheit der, ja, wie soll ich es nennen, für die Einheit der, aus Sicht der des Katholizismus der Kirche. Und es hat unterschrieben dann für den Weltbund der Bibelgesellschaften ein Lord Donald Cogan, ein Pierre Dupri, auch ein Deutscher hat natürlich seine Unterschrift drauf, von der Württembergischen Bibelgesellschaft. Und in diesem Text vereinbart Rom mit den Evangelikalen oder mit den Evangelischen praktisch, dass man nicht den Textus Receptus nehmen darf. Wenn ich das weiß, rede ich mit den Leuten über Textkritik gar nicht mehr. Ich zeige ihnen nur den Vertrag und sage, wollt ihr weiterreden? Versteht ihr, was hat Rom, die ja die Bibel Jahrhunderte verboten hatte und sagt, niemand kann sie auslegen, es sei denn, er ist ein autorisierter Lehrer Roms. Was hat das mit unseren Bibeln zu tun? Und plötzlich passiert es aufgrund eines Vertrages, der aus meiner Sicht zutiefst antichristlich ist. Und jetzt muss man sich nochmals vergegenwärtigen, wann dieser Vertrag denn entstanden ist. Ich habe die Fassung von 1987, aber die Urfassung ist von 1968. Und die Bibel sagt, wenn du Jerusalem zurückerobert siehst, im Lukas 21, dann geht es los. 1966, 67, 68 ist Jerusalem zurückerobert worden, wurde die Satanskirche gegründet, begann die Drogenwelle, begann die Sexualisierung der Gesellschaft, wurden solche Verträge geschlossen, kam die 68er Generation, kam der politische, Anführungszeichen, indirekte Umsturz, kam die katholisch-charismatische Bewegung und damit ist die gesamtcharismatische Bewegung explodiert und wurde erst zu der weltweiten Bewegung. Das alles ist in dieser Zeit passiert. Und die Bibel sagt, wenn du das siehst, dann höre die Zeiten der Heiden auf. Das heißt, wenn du dieses Paket der Verführung plötzlich wie eine Welle auf dich zukommen siehst, dann weißt du, jetzt geht es dem Ende entgegen. Das sind immerhin schon 40 Jahre. 40 ist die Zahl der Prüfung. Und ich kann nur eins sagen, wir haben die Prüfung nicht bestanden. Wir haben heute Verführung ohne Ende. Wir haben Verführungen im Sinne von, dass man sich versucht, mit dem Staat zu einigen. Wir können uns mit dem Staat nicht einigen. Ich möchte betonen, ein wiedergeborener Gläubiger ist letztendlich der Obrigkeit untertan. Er wird immer der beste Staatsbürger sein, den der Staat sich überhaupt wünschen kann. Komma, bis zu dem Punkt, wo es an den Glauben geht, wo man etwas verlangt, das gegen das Gewissen geht. Aber bis zu diesem Punkt wird ein Gläubiger immer der beste Staatsbürger sein. Das ist gar keine Frage. Aber wir wissen doch und wir sehen das doch aus Offenbarung 13 und wir sehen das doch auch aus Daniel 2 und Daniel 7, dass Folgendes geschehen wird, dass diese vier großen Weltreiche bei Babylon beginnend, bei Rom aufhörend, münden werden in einen Weltstaat. Ist euch aufgefallen, wie oft kommt in den Kommentaren die Staatengemeinschaft, sagt die Staatengemeinschaft, meint die Weltpolizei. Das haben wir doch inzwischen alles. Und genauso passiert parallel dazu etwas, dass hier ausgehend von einer mächtigen Gruppe plötzlich die gesamte Christenheit unter die Fuchtel genommen wird. Und plötzlich kriegst du eine Welteinheitskirche. Plötzlich kommen Leute, selbst wie ein Billy Graham, die dann Aussagen machen, dass Johannes Paul II. Ein Papst wohl der beste Evangelist seit 100 Jahren sei. Man möge mir nachsehen, wenn das Zitat nicht 100% so ist, aber solche Aussagen, da muss ich sagen, was ist in die Evangelikalen gefahren? Was ist in die Gläubigen gefahren? Zählt sie gar nichts mehr. Solche Verträge. Und die Masse der Gläubiger weiß das alles gar nicht, wenn man es ihnen nicht sagt. Da passiert hinter der Kulisse erschreckendste Dinge. Und jetzt muss ich sagen, wie reagiere ich da drauf? Es wäre interessant zu lesen, wie die Alten drauf reagiert haben. Die Alten, unsere Väter, die aus der Erweckung 1875, man nennt sie die Heiligungsbewegung. Es war die große Erweckung, die alle Kreise erfasst hat, der Pietismus, der hat die Freikirche erfasst. Wenn man diese Dinge sieht, diese Brüder haben hier absolut, konsequent, radikal und hart auf solche Dinge reagiert. Und das ist das, was die Bibel hier sagt. Sie sagt, die Verführung wird überhand nehmen. Es werden Mythen, es werden Märchen geschehen. Es wird Theater gespielt werden. Es wird nichts mehr ernst zu nehmen sein. Du wirst von Leuten, wir sagen auf der Bank bei uns, wenn jemand nicht richtig handelt nach der Sache, wenn er andere Interesse hat, sagen wir immer, er handelt politisch. So wird hier im geistlichen Bereich politisch gehandelt. Die Leute haben andere Interesse. Die wollen angesehen sein. Sie bietet sich dieser Welt an und das nennt die Bibel Hurerei und die Hure Babylon ist so und genau aus diesen Leuten wird die Hure Babylon bestehen am Schluss. Glaubt ja nicht, dass die Hure Babylon nur aus liberalen Leuten bestehen wird, sondern sie wird aus Gläubigen bestehen, die von sich sagen, sie seien gläubig, die sich bekennet, vielleicht sogar zu allen Punkten, die wir auch bei uns sehen. Nur sie werden es nicht mehr tun. Der Herr Jesus sagt, wer Gottes Wort hört und tut, der ist es, der echt ist. Und hier haben wir jetzt einfach etwas, wo die Bibel sagt, diese Verführung wird wie ein Steppenbrand über die Gläubigen hinweggehen. Und das ist passiert seit, sagen wir, 67 hat es langsam begonnen durch diese ganze Entwicklung. Und heute sind wir in einer Situation, es heißt dann, Matthäus 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und Wunder tun, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Wisst ihr, wir sind heute in einer Zeit, wo auch die alten Entscheidungen der Väter einfach umgeworfen werden. Wenn man das nüchtern sachlich sieht. Als ich zum Glauben kam, da war die Pfingstbewegung ein ganz klarer, abgegrenzter Bezirk. Da haben wir gesagt, gut, hier ist Verführung und hier Abgrenzung. Inzwischen ist durch die Gießener Erklärung ist das alles aufgehoben. Du findest in jeder Ecke findest du Pfingstbewegung, Charismatik, Zungenrede, Äußerungen eines Geistes. Ich frage jetzt nur eine Frage. Waren unsere Väter Narren? Haben die alles falsch gesehen? Oder haben wir alles falsch gesehen? Weil es ist ganz einfach, die Sache hat sich nicht geändert. So viel kann ich nachweisen. Es ist dieselbe Sache. Es sind dieselben Äußerungen. Es sind dieselben Dinge. Es sind teilweise schockierendste Darlegungen. Ich habe so ganz kurze Ausschnitte sehen dürfen, was in Amerika an Kenneth Hagin zum Beispiel, was die Pfingstbewegung macht, die klassische. Die Extreme. Wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, Entschuldigung. Wie man auf die Idee kommen kann, dass das der Heilige Geist ist, ist mir ein Rätsel. Diese Äußerungen sind nie der Heilige Geist. Das sind Äußerungen, die sind abstoßend, die sind furchtbar, die sind katastrophal. Die stoßen sogar ein natürlicher Mensch, einen Unbekehrten ab. Und heute ist so, heute ist das alles sanktioniert. Du darfst für alles sein, ja nicht gegen irgendetwas. Und das ist ein Hauptpunkt der Verführung. Es wird alles positiv bekannt, aber man grenzt sich nicht mehr ab, man sondert sich nicht mehr ab, man ist nicht mehr gegen etwas, man sagt nicht Nein. Und da beginnt der Hauptflügel dieser Verführung. Und dann sagt die Bibel in 2. Thessalonicher 2,1, dass es hauptsächlich über Zeichen und Wunder gehen wird. Sie sagt hier nochmals ganz klar, Vers 3, lasst euch aber von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dann erklärt sie in Vers 7, dass die Gesetzlosigkeit, die als Geheimnis verborgen war, die hat man nicht gesehen, hervorbrechen wird. Und dann sagt er in Vers 9, das Kommen dieses falschen Christus, nämlich des Antichristen, es wird geschehen unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und diese drei Worte sind die drei gleichen Worte wie in Hebräer 2, Vers 3, wo geschrieben steht, dass die Apostel Zeichen, Wunder und Kräfte hatten. Das heißt, es wird genau dasselbe geschehen in der Endzeit als Verführung, um den Antichristen hervorzubringen. Und sie sagt ganz klar, dieser Antichrist, der wird da sein. Es wird keine Entrückung geben, bevor der Antichrist nicht geoffenbart ist. Hier steht es schwarz auf weiß. Er wird geoffenbart werden. Wir werden den sehen. Und diese Verführung wird uns an die, darf ich es mal schwäbisch sagen, wird uns an die Gurgel gehen. Man tut heute so großartig, wie wenn nichts passieren könnte. Man geht hin und sagt, wie wenn das alles harmlos wäre. Es wird die schrecklichste Zeit sein auf Erden. Von der Herr Jesus sagt, es wird so eine schreckliche Zeit sein, wenn er keine Gnade geben würde und die Zeit verkürzen würde, würde kein Fleisch gerettet werden können. Es wird die schlimmste Zeit sein, die es jemals gibt. Wisst ihr warum? Weil der Teufel, so steht es in der Offenbarung, aus dem Himmel herausgeworfen wird und in der Person des Antichristen auf der Erde ist. Der Teufel richtet hier auf der Erde seine Schreckensherrschaft auf. Offenbarung 12, da steht es geschrieben. Er verlässt den Himmel, er wird rausgeworfen aus dem Himmel, ist hier auf der Erde, in der Gestalt des Antichristen und greift hier die Menschen an. Und von oben, das sagt die Bibel auch ganz klar, kommt dann zusätzlich das Strafgericht Gottes, das über die Menschen ausgegossen werden wird. Es ist eine furchtbare Zeit, diese Zeit des Endes. Es ist eine Zeit des Schreckens. Und man kann nur eines sagen, so wie es in der Heiligen Schrift immer wieder geschrieben steht, wie es auch bei Lots Frau war, ich muss dafür sorgen, dass meine Seele gerettet wird. Ich muss dafür sorgen, dass ich gerettet werde. Ich muss dafür sorgen, dass ich in diesen Endzeitwirren nicht erfasst werde von diesem Teufelszeug. Dass diese Verführung mir nicht letztendlich das Wasser abgräbt. In Lukas 17, 29 beschreibt der Herr Jesus nochmals, was parallel zu dieser bösen Entwicklung geht. Das Schlimme ist ja, dass er nicht alles so offensichtlich ist, sondern die Zeichen der Zeit sind teilweise ganz gemein und hinterhältig. In Vers 29 heißt es, es wird sein wie zur Zeit von Lots Frau. An anderer Stelle heißt es, es wird sein wie zur Zeit des Noah. Und zwar, er sagt hier ganz klar, es wird normal sein, sie werden praktisch kaufen, sie werden verkaufen, sie werden pflanzen, sie werden heiraten. Das heißt, es wird eine normale Welt sein, das heißt eine Welt des Materialismus. Und wir haben heute eine Welt, wo zumindest in der westlichen Szene immer mehr ein ganz normaler und trotzdem animalischer Materialismus sich zeigt. Wir sind so materialistisch geworden, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und das Teuflische bei dieser ganzen Sache ist, dass parallel dazu der sittliche Verfall, nämlich diese Gesetzlosigkeit, von der alle Endzeittexte reden, geschieht. Und jetzt haben wir hier etwas. Der Materialismus wird plötzlich zum Normalgut. Und die Menschen gehen auf die Barrikade, wenn man ihnen letztendlich diesen Materialismus wieder wegnimmt. Wisst ihr, wie soll ich machen, dass es eine Weltrevolution gibt, dass man den Antichristen annimmt? Es gibt überhaupt nichts Einfaches. Du musst einem Wohlstandsbürger nur seinen Wohlstand wegnehmen. Du nimmst ihm den Urlaub weg,
Du nimmst einen Teil seines Geldes weg und dann hast du Rom, Brot und Spiele, Panem et Circensis. Dann hast du genau das, was in Rom passiert ist, das nimmst du ihnen weg. Die Römer haben nämlich, um das Volk ruhig zu stellen, ihnen genau das gegeben, Brot und Spiele. Und du nimmst ihnen Brot und Spiele weg, zum Beispiel du stellst einfach auf ganzen europäischen Kontinent stellst Fernseher ab. Es gibt kein Fernseher mehr. Du entziehst ihnen ihr Vergnügen, sie können nicht mehr Fernseher. Die werden alle hohl drehen, weil sie ja nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Verreisen können sie auch nicht mehr, stellt man auch ab. Also ein Weltchaos herbeizuführen, das ist das Einfachste der Welt. Nichts einfacher wie das. Wissen, jetzt kommt das große Problem. Was ist eigentlich mit dem kleinen Gläubigen, der da mit drin ist? Das sind doch wir, oder? Sind wir die hehren Gläubigen, die hier das alles durchschauen, die Zeichen der Zeit, die Verführung durchschauen, die sehen, wo Rom die Finger drin hat, dass man die Finger wegtun muss, die sehen, wo falsche Zeichen und Wunder sind, dass man die Finger wegtun muss, die sehen, wenn die Welt eindringt in die Kreise, dass man die Finger wegtun muss, die sehen, wenn man weltlich denkt, materialistisch denkt, dass man die Finger wegtun muss. Zum Beispiel, wenn gläubige Theologen plötzlich sagen, ja, die Evolution könnte ja sein, atheistische Evolution. Es ist nichts anderes wie das alte Modell Russlands unter DDR in der Zeit, wo die Gläubigen verfolgt wurden. Das ist gar nichts anderes. Das ist Teufelei. Und da müssen die Gläubigen die Finger wegtun. Wenn sie das nicht tun, dann wird es schwierig. Jetzt frage ich einfach, sind wir so, dass wir einfach hier die Finger wegtun? Sind wir so geläutert, dass wir den Herrn erwarten, dass wir zufrieden sind, wenn wir Bibel haben, wenn wir sie nur noch lesen können mit einer Kerze, sind wir da zufrieden? Wenn wir nichts mehr haben als Nahrung und Kleidung, wenn es gerade nur mit Kartoffeln und Brot ans Überleben geht, ich habe meine Bibel und habe da Jesus, bin ich dann zufrieden? Völlig zufrieden, Friede wie ein Wasserstrom, glücklich ein strahlender Gläubiger. Wenn man sich das einmal überlegt, wisst ihr, was dann ist, dann merkt man erst einmal, wie sehr es dem Teufel gelungen ist, durch das Inside-Szenario die Gläubiger auseinander zu dividieren. Hier letztendlich die Gläubiger, ich sag's einmal, zu unterwandern. Und angesichts der Zeichen der Zeit sollten wir Alarm rufen. Wir sehen Israel. Ich habe daheim einen kleinen Globus, den habe ich extra, ein großer Globus ist immer so, ich habe einen kleinen noch zusätzlich bei mir auf dem Regal steht, da kannst du schnell gucken. Es gibt ja so alte prophetische Regel, wenn es heißt im äußersten Norden, dann steckst du eine Stecknadel in Jerusalem rein und ziehst genau zum Nordpol, dann siehst du, welches Land gemeint ist. Aber es ist ja interessant, wenn du das willst, bei einem kleinen Globus, die Nadel in Israel reinstecken, das schaffst du fast nicht. Das ist so klein, dass auf einem kleinen Globus fast nicht da ist. Jetzt guck dir mal. Einfach im Verhältnis zu der Größe dieses Landes, im Verhältnis zu der Bedeutung dieses Landes, wie oft das Land in der Presse kommt. Ich höre immer Nachrichten, wenn ich heimfahre mit dem Auto, da gibt es einen Nachrichtensender, die geht rund um die Uhr. Ich höre immer die Nachrichtensender, dass ich weiß, was gelaufen ist. Du hörst nur Israel. Und da muss der, wo prophetisch einigermaßen Ahnung hat, Zacharia 12 bis 14 langsam in den Blickwinkel bekommen, wo es heißt, Jerusalem wird praktisch zum Zankapfel für alle Völker werden. Sie werden sich um diese Stadt streiten bis zum Ende. Und damit weiß ich sehe weltweite Verführung. Ich sehe Christenheit, die abfällt an allen Ebenen, auf allen Ebenen. Ich sehe Israel als Staat. Ich sehe, wie es langsam losgeht, wie Israel immer schlimmer im Endeffekt auch unter die Räder kommt. Das ist auch klar, wisst ihr warum? In der Bibel steht, das Land Israel gehört Gott. Und er hat beschlossen, in seinem Ratschluss dieses Land dem Volk Israel zu geben. Wenn Israel jetzt hingeht zum Beispiel und Teile dieses Landes zurückgibt, dann ist das Sünde vom lebendigen Gott. Sie dürfen das Land nicht zurückgeben, weil es ihnen gar nicht gehört. Sie verschenken etwas, was ihnen nicht gehört. Und da kommt auch viel von dem Ärger und dem Druck her. Es wird keinen Frieden geben, bis der Herr Jesus laut Zacharia 14 der Ölberg mit seinem Fuß betritt und das tausendjährige Reich anbricht. Vorher wird es keinen Frieden auf dieser Erde geben, bis er wiederkommt. Es wird keinen Frieden geben auf dieser Erde, im Gegenteil. Ja. Und das Nächste. Ich bin völlig erschrocken, als ich 1. Thessalonicher 5 las und dann in der Presse bestimmte Ausdrücke zur Kenntnis nahm. Zuerst habe ich gedacht, naja, vielleicht ist Zufall. In 1. Thessalonicher 5, und das ist hier eine Darstellung, was passiert, es heißt hier, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Die Bibel sagt hier ganz klar, wie ein Fallstrick wird es kommen, und sie werden schreien, Friede und Sicherheit. Die Basiskonferenz, auf der unsere ganze heutige Friedensverhandlungen, das ganze, die ganze Einigkeit, die heute ja hier da sind, zustande kamen, war die KSZE-Konferenz für Friede und Sicherheit. Als ich das damals immer las, wörtlich Bibelzitat, ging es mir kalt den Buckel runter. Wisst ihr, man muss das einfach sehen. Ich möchte nochmals vor etwas warnen. Wenn ihr die Zeichen der Zeit, zum Beispiel wie ein Herr Linze die geschrieben hat, im Kopf habt, seid ihr gefährdet, aus einem ganz einfachen Grund. Weil das Ganze nicht so kommen wird, sondern es wird völlig anders kommen. Es wird kommen wie ein Teig zersäuert. Es kommt auf allen Ebenen. Und es kommt ohne Ansatz, ohne dass man sehen könnte. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute ist nicht nur der 1.11., sondern heute ist der Tag, seitdem es der elektronische Personalausweis gibt, mit Fingerabdruck, seit heute. Seit heute gibt es ihn. Wir haben bloß noch alle alte für Pässe. Wir haben bloß noch alte, Entschuldigung, nicht Ausweis, Pässe. Pässe ausdrücklich, also wenn es an Pass geht. Das weiß nur niemand. Wisst ihr, das wird verwischt. Der Teufel tut alles, dass das unter der Oberfläche bleibt. Aber wisst ihr, ich schaffe auf der Bank. Man kann heute, wenn man Geldbeutel anguckt, was passiert. Wisst ihr, das ist mein Geldbeutel. Das ist ein Minimum eine Karte. Wenn ich einen Geldbeutel kaufe, muss ich zuerst zählen, wie viel hat der Fächer zum Karte reinzutun. Ich habe eine Karte für den Arzt. Ich habe eine Karte für den Eingang in der Bank. Ich habe letztendlich eine Karte, um mein Geld abzuheben. Ich habe einen Ausweis für die Firma. Ich brauche überall eine Karte. Wo ich hingehe, will eine Karte vorgezeigt werden. Und das Ganze ist einfach so, es kommen Karten, 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 Karten. Und das ist die Falle, aus einem ganz einfachen Grund. Die Karte stiehlt man, die stiehlt man heute schon, es wird Betrüger mit den Dingern. Irgendwann kommen die Karte weg und man ist heute schon bestrebt, alles auf eine Karte zu tun. Und dann hat jeder eine Karte, dann braucht er nicht 20, sondern eine. Und auf der ist sein Personalausweis, auf der ist seine Bankkarte, sein PIN, sein TAN, das ist alles integriert, er braucht überhaupt nichts mehr machen, ist alles wunderbar. Er identifiziert sich mit seinem Fingerabdruck, ist alles wunderbar und dann stiehlt man die Karten. Ja, was denkt er, was dann kommt? Dann kriegst du das per neuestem Medium auf die Hand oder die Stirn. Und dann hast du die Offenbarung. Ich habe, glaube ich, 1982 meine Bankfachwirtprüfung abgelegt, wie ich es richtig weiß. Und damals in der Schlussbesprechung für den Zahlungsverkehr, da habe ich etwas gemacht, was relativ frech war. Ich habe den Referent hab ich gefragt, ob ich ihm ein Szenario zeigen durfte. Sagt er ja. Da bin ich hingegangen und habe mit Bankausdrücken die Offenbarung beschrieben. Das sind 25 Jahre. Es ist alles da. Wisst ihr, was die Verführung ist? Auch bei den Endzeitzeichen, dass die Gläubigen Endzeitzeichen sehen, aber in Wirklichkeit doch gar nicht richtig sehen. Wenn sie gar nicht merken, wie schon alles da ist, sie haben Erwartungen, sie glauben, so muss es kommen und dabei ist schon lange da. Machen wir Spiel. Wir drehen die Zeit zurück um 30 Jahre. Was denkt ihr, was vor 30 Jahren passiert wäre, wenn so ein Zitat wie von Billy Graham bezüglich des Papstes publik geworden wäre? Was da passiert wäre? Da wäre ein Sturm der Empörung durch die evangelikale Welt gegangen. Das kann man sich nicht vorstellen. Wisst ihr, was heute passiert? Gar nichts. Gar nichts. Wenn heute solche Verträge bekannt werden, ich habe es immer Theologe gesagt, genau von der Gesellschaft und sprich von diesem Verein und gleichzeitig von dieser Bibelzeitschrift, wo man keine Bibelarbeiten mehr will. Ich habe einem der Vorsitzenden das gezeigt. Hat er gesagt, das müssen wir trennen. Ich sage, wieso müssen wir das trennen? Er hat gesagt, es ist doch eindeutig. Falle. Nein, das müssen wir trennen, das darf man so nicht sehen. Wisst ihr, und so passiert etwas, die Masse der Christenheit fängt an, alles zu verharmlosen. Diese ganze Endzeit-Dinge, die ja so geschrieben steht, dass sie jetzt nicht so sind, dass man sie unbedingt sofort auf die Zeitschiene übertragen könnte. Das ist ja das, Gott hat es so geschrieben, weil sie auf der ganzen Welt unterschiedlich passiert, dass man sie verstehen muss vom Wesen her. Und ich muss verstehen, dass der Teufel einen falschen Christus will. Und darf ich jetzt mal etwas sagen? Bei aller Freundschaft für bestimmte geistliche Schutzfunktionen, die andere auch wahrnehmen wollen und immer Angst haben, dass man Bibeltext überbetont. Wenn in der Bibel steht, dass der Herr Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, und in den Bibeltexten, die kritisch sind, das an mich weggelassen wird, wo ich nur noch glauben muss, aber nicht mehr an der Jesus, dann ist da eine Tür offen. Da muss ich nur noch glauben, aber nicht mehr an die Person Jesu. Wenn dann zum Beispiel im Galater 4, 7 geschrieben steht, wir sind Erbe Gottes durch Christus, dann habe ich wieder das Gleiche. Es geht beim ersten Bibelvers nur um die Person Jesu. Es geht beim zweiten Bibelvers nur um die Person Jesu. Wenn dann in den neuen Texten steht, wer oder wir sind Erbe Gottes, nicht mehr durch Christus, sondern einfach neutral. Wenn dann geschrieben steht, Kolosser 1, 18, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, und jetzt steht in die neue Texte nur noch, also haben wir die Erlösung. Nicht mehr durch sein Blut, nur die Erlösung. Jetzt kommen die alle und sagen, das steht ja an anderen Stelle, dass dort noch das Blut nötig wäre. Aber ihr versteht, da wird die Tür aufgemacht. Das sind so kleine, ich sag's mal, Mosaiksteinchen. Man gibt hier was weg, dort was weg. Man macht hier den Kompromiss, akzeptiert hier, dass zum Beispiel der Vatikan auf unsere Bibelübersetzungen Einfluss nimmt. Man akzeptiert bestimmte Dinge, wo man plötzlich sagt, dass der Papst, von dem er früher gesagt hat, ist der Antichrist, er ist jetzt plötzlich der größte Evangelist der letzten 100 Jahre. Es wird alles akzeptiert. Merkt ihr etwas? Das ist so raffiniert, so teuflisch und ist unterschwellig. Es ist Unterwanderung. Es ist Unterwanderung der Gläubigen auf eine ganz fiese Art. Sie werden, wie ich am Anfang sagte, systematisch daran gewöhnt, dass man sich hier nicht mehr aufregt, dass man es nicht mehr nennt, sondern dass man letztendlich alles sich gefallen lässt. Und so wird der Antichrist, so wird da kommen der falsche Christus, genau auf dieser Ebene. Er wird eingeläutet werden mit Zeichen und Wunder. Es wird alles wunderbar sein. Herr Kalermann, du kannst doch nichts dagegen haben, dass sich hier haben sich 20.000 bekehrt. Unter Zeichen und Wunder, die Kranken sind gesund geworden. Es ist alles wunderbar. Da kannst du doch nichts dagegen haben. Doch. Wenn es der andere Geist ist, habe ich wohl was dagegen. Und es wagt ja niemand mehr zu sagen, dass es einen anderen Geist gibt, der unterwandert, der uns packt. Ich habe ja vorher gezeigt, diese weltweite Erhebung der Nationen ist ein Riesenproblem. Dann sagt die Bibel, es wird Erdbeben geben. Ich habe mir von der Schule eine Statistik besorgt, wie die Erdbeben sich verändert haben. Ich hab's nicht geglaubt. Die Erdbebetätigkeit schlägt so aus. Und als es gegen das Jahr 67 geht und dann gegen das Ende, plötzlich sind da Ausschläge, dass man es kaum mehr auf dem Blatt überhaupt sehen kann. Solche verstärkte Erdbeben, so eine häufige Erdbebetätigkeit. Und heute regt sich doch keiner auf, wenn in der Presse Erdbeben kommt. Das ist normal. Völlig normal. Die Seuche, wisst ihr, wir haben Krebs, haben wir sich dran gewöhnt. Wir haben AIDS. Und du darfst ja heute nicht mehr sagen, dass AIDS eine Hurenkrankheit ist, oder? Dass eine Lustseuche ist. Ist sie aber. Und das Nächste, was dann kommt, das ist genauso brutal. Plötzlich kommen Krankheiten, die sind ganz undefinierbar. Vogelgrippe, Rinderwahn. Wisst ihr, ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben, dass ich so eine Explosion von Krankheiten auf allen Ebenen erlebt hätte. Bloß das mag niemand mehr. Und das ist die teuflische Verführung, dass der Gläubige sagt, die Zeichen der Zeit, muss sagen, was soll denn noch kommen? Was soll denn noch kommen? Ist doch alles da. Ist alles systematisch explodiert unter der Oberfläche. Und inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, dass das alles normal ist. Ist alles normal. Schrecknisse. Wisst ihr, das Ozonloch. Da müsste eigentlich die Menschheit anfangen zu zittern, alle Autos abzuschalten, alle Haarsprays rauszuwerfen, alle Chemie wegzuwerfen. Das ist alles normal. Man gewöhnt sich an alles. Wisst ihr, es ist alles normal. Es geht immer weiter und immer weiter und die Bombe tickt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Israelis verstehe ich auch nicht. Früher wären sie reingegangen, die Iran hätten den Atomreaktor Erdboden gleich gemacht. Heute tun wir es auch nicht mehr. Wisst ihr, es ist alles so, es steuert praktisch, das fällt richtig auf. Es ist wie ein Luftballon, den man aufbläst. Es ist so, die Entwicklungen werden alle laufen gelassen, sowohl in der Welt, politisch, geistlich, in jeder Beziehung. Es steuert auf den Höhepunkt zu. Es steuert auf den Knall zu. Wisst ihr, was passieren wird? Ich habe vergessen zu sagen, dass natürlich 1948 nach dem Krieg auch die Ökumene geboren wurde, als der Staat Israel gegründet wurde. Das möchte ich noch betonen. Das ist nicht erst 67 passiert. Also von daher galoppiert natürlich alles. Und jetzt ist einfach so, es wird alles langsam, aber sicher wird es so kommen, dass wir uns alle dran gewöhnen. Und dann, wenn der Knall kommt, und der Knall kommt, das ist sicher, dann wird die Welt nach einem starken Mann schreien, der das alles beendet. Dann wird die Welt nach dem großen Erlöser schreien. Und dann wird er auftreten, dann wird der Antichrist kommen. Bloß eines muss uns klar sein, die Zeichen der Zeit zeigen ganz klar, dass alles auf das hinsteuert. Und dass wir Gläubige uns hier vollständig absondern müssen in jeder Beziehung, weil wir sonst mit dem Ganzen untergehen werden, in einer Art und Weise, die nicht zu beschreiben ist. Man muss sich auch ganz nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Heute ist es so, die Hure reitet das Tier. In der Offenbarung, wer zum Beispiel ein bisschen sich in der Mythologie des Griechen auskennt, der weiß, dass die Europa die Frau vom Tier war. Da braucht man also gar nicht überlegen, wer das ist. Und was hier auch ist, das macht mir sehr größte Sorge, immer mehr klassische Sekten beginnen, sich darum zu bemühen, dass sie Körperschaft des öffentlichen Rechtes werden. Das heißt, die absolut offensichtliche Verführung wird hoffähig. Wisst ihr, was die Folge davon ist? Dass die offensichtliche Wahrheit an die Wand gedrückt wird. Und das ist auch die Fundamentalismus-Diskussion. Wisst ihr, wo man sagt, jeder hat Angst, dass er sagt, er ist ein Fundamentalist. Entschuldigung, wenn unsere Väter keine Fundamentalisten waren, ein Wilhelm Busch, ein Elias Schrenk, sag's mal ausdrücklich, das evangelikale Lager, wenn unsere Vorfahren, unsere geistlichen Väter und Fritz Binde, alle diese Männer, die Gott gedient haben, wenn das keine Fundamentalisten waren, ja, wer denn dann? Und wenn die, wo geistlich klar steht, keine Fundamentalisten sind im biblischen Sinne, ja, wer denn dann? Natürlich bin ich ein Fundamentalist. Bloß es ist eine bodenlose Frechheit, einen christlichen Fundamentalist, der 1. Korinther 3 auf seine Fahne geschrieben hat, das sind die wahren Gläubigen. Und die wahren Gläubigen sagen, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist unser Fundament, da sind wir Fundamentalisten. Das in den gleichen Topf zu werfen, Gläubigen, die ausdrücklich, wenn man sie auf die linke Backe schlägt, die rechte Backe hinhalten, die ausdrücklich die Gewalt verabscheuen, die sich nicht wehren, die sich lieber wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen, sich lieber abschlachten lassen, die in den gleichen Topf zu werfen, wie Fundamentalisten anderer Religionen, die bewusst die Menschen umbringen, das ist nicht ein Missverständnis, sondern ist antichristlich gesteuerte Bösartigkeit, um die Gläubigen an die Wand zu hauen. Ist nichts anderes. Ich werde nie mehr sagen, dass ich ein Evangelikaler bin. Ich sage den Leuten klipp und klar, was ich bin. Ich bin ein Jünger Jesu Christi auf dem Fundament des vergossenen Blutes Jesu Christi gerettet. Von daher habe ich nur einen Grund, ein Fundament, das mich trägt, das ist der Herr Jesus. Ich glaube, die ganze Bibel, vom 1. Mose bis zur Offenbarung 22 im Schluss, wörtlich. Ich glaube, dass die Erde in 6 Tagen a 24 Stunden erschaffen wurde. Wisst ihr, da geht der Kampf in der Endzeit drum. Nicht, ich habe mir so lange überlegt, soll ich euch jetzt heute Abend ganz einfach hingehen und soll wieder eine Liste machen von allen diesen Zeichen, dass man dann einfach abhakt und sagt, 24 habe ich schon gewusst, 3 hat er noch gebracht, jetzt habe ich 3 neue in meiner Sammlung. Wisst ihr, Entschuldigung, ich bin doch selber so gewesen jahrelang, ich weiß, von was ich rede. Aber es geht doch um was ganz anderes. Der antichristliche Geist, und die Bibel sagt, bevor der Antichrist kommt, ist sein Geist da, ist schon lange da. Er hat schon alles unterwandert. Und er hat nur ein Ziel, den falschen Christus hier auf der Erde hervorzubringen, den Antichristen. Der wird kommen als Person. Und um das herbeizubringen, kriegst du eine Welteinheitskirche, du kriegst eine Welteinheitsreligion, und du kriegst auch in den Reihen der Gläubigen den großen Abfall, von der 2. Thessalonicher 2 uns schreibt. Und das wird unterstützt durch was ganz Einfaches, durch die Medien. Wisst ihr, warum so blitzschnell alle sexuell verwerflichen Praktiken auf der ganzen Welt gehen und für alle toleriert werden? Nur wegen den Medien. Früher ging es 6 bis 8 Woche, manchmal 4 Monate, 8 Monate, manchmal ein Jahr, bis eine Nachricht zum Beispiel aus dem entfernten Land, aus dem hintersten China nach Deutschland kam. Heute geht es 3 Sekunden über den Äther. Die Medien sind das, die Hauptwaffe, das sprechende Bild. Und das sprechende Bild ist nicht der Fernseher. Wisst ihr, was der Fernseher ist? Der Fernseher ist ein billiges Anfangsstadium. Der war ist im Anfangsstadium für die Gläubigen gefährlich. Der ist auch heute für die Gläubigen gefährlich. Aber viel gefährlicher ist die Weiterentwicklung. Das ist heute so, dass wenn du heute rumläufst, du musst die Jungen mal angucken. Ich fahre jeden Tag im Zug. Ich sitze 3 Stunden im Zug jeden Tag. Und ich sehe, was mit Handys passiert. Du hast heute Handys, sogenannte Webhandys, da hast du volles Internet drauf. Da kannst du Fernsehen gucken, da kannst du jede Unmoral gucken, da kannst du jeden Okkultismus, kannst du dir ansehen und es ist nichts kontrolliert. Das Internet ist ein unkontrolliertes, dämonisches, teuflisches Medium. Ist aber genauso wie ein Auto. Du kannst dir das angucken, den Dreck, oder du kannst eintippen, was musst du machen, wenn du Osteoporose hast. Ihr versteht? Beides geht. Aber hier sind alle Türen offen. Hier ist letztendlich ein Medium geschaffen worden, das, wenn man es positiv nutzen würde, sogar hilft für bestimmte Dinge. Das aber, wenn es ja einen ganz anderen Zweck hat, nämlich den Zweck der blitzschnellen Nachrichtenverbreitung und der blitzschnellen Unterwanderung der gesamten Welt, vom Teufel auch so angelegt wurde, dass alles so, dass man es nicht kontrollieren kann, blitzschnell über den ganzen Erdball geht. Und so sind die Köpfe der Junge vollständig kaputt gemacht, sie sind programmiert. Sie sind programmiert und es ist alles so programmiert, dass alles auf der große Knall wartet, wenn der Antichrist die Erde betritt. Wisst ihr, was das heißt? Ich kämpfe da auch. Ich hab auch Kinder. Im Prinzip musst du an manchen Punkten einfach dein Verständnis einstellen. Du musst an manche Punkte radikal werden. Du musst an manche Punkte sagen, nein. Und das ist genau der Punkt, wo in der Endzeit das Entscheidende passieren wird. Nämlich durch diese Bilder, durch diese Medien geschieht das, was Matthäus 24, 12 sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Gesetzlosigkeit wird uns alle auffressen. Niemand mehr wird wissen, was gut und böse ist. Es ist heute so, wenn ich mit meinen Kollegen diskutiere, was gut und böse ist, ich bin schockiert. Ist nicht mehr klar. Ist alles durcheinander. Die Alten haben das noch gewusst. Das heißt, da wird ein Mensch gezüchtet, laut 2. Timotheus 3, die erste Verse. Der hat übrigens 18 Merkmale. 6 plus 6 plus 6. Schau, kein Zufall. Der hat 18 Merkmale dieser Endzeit. Mensch, der wird geboren werden. Und plötzlich hast du einen Mensch, der genau zu dem passt, was über die Ströme in der geistigen Welt. Und die Bibel nennt sie in Epheser 6, Vers 12 die Kosmokratoren, die Finsternismächte, die in der unsichtbaren Welt handeln. Und es gibt nicht umsonst Kinderspielzeug, hässlichste Dämonenfratzen, die heißen Kosmokratoren. Das kannst du kaufen, in jedem Kaufhaus. Harry Potter, okkultester Dreck ist heute in. Auch Politiker geben sich dazu hin. Bei uns in Halbstadt war es so, dass dann gelesen wurde. Politiker nutzen das für ihr Image. Statt dass sie hingehen und sagen, ich warne die Bevölkerung, dass sie diese Dinge nimmt, werft sie weg, es ist Teufelszeug, es tut halt niemand mehr. Es ist alles in. Alle sind lieb, alle sind gut. Auch die Terroristen sind gut, sind auch alle lieb. Die meinen es ja gar nicht so, sagt mir mein Kollege immer. Sagt, sind bloß ein paar. Zeit und Stunde weiß niemand, sagt der Herr Jesus. Matthäus 24, 36. Er sagt, die Zeichen der Zeit beobachtet. Was soll ich jetzt tun? Jetzt erkenne ich das in der ganzen Tiefe. Was soll ich noch tun? Ich sehe absolut klar, dass ich das nicht aufhalten kann. Ich kann es nicht aufhalten. Ich kann nicht jetzt hingehen und wenn ich das nächste Mal, ja gut, ich kann so einen Pass verweigern. Ich habe einen Hund. Mein Hund hätte ein Chip ins Ohr kriegen sollen. Das Neueste. Jetzt werden die Hunde programmiert. Darf schon nur über die Grenze, wenn der Hund einen Chip hat. Jetzt zum Glück ist mein Hund ein bisschen älter. Und ich habe das nie für einen Vorteil gesehen, aber das zum Glück ist er reinrassig. Wisst ihr warum? Hat er eine Tätowierung im Ohr. Dann erlässt mir dir den Chip noch ein paar Jahre. Das heißt also, mein Hund ist jetzt frei. Ich wäre zum Beispiel nicht mehr in die Schweiz gefahren, wenn mit dem Hund, wenn er einen Chip kriegt hätte. Ich hätte dem Hund keinen Chip machen lassen. Wisst ihr, da muss man halt, jetzt muss man anfangen, als Gläubiger auf diese Zustände zu reagieren. Man muss die Zeichen der Zeit erkennen. Man muss sagen, es ist schon alles da. Viel schlimmer, wie wir gedacht haben. Ganz anders, wie wir gedacht haben. Viel bösartiger, viel radikaler. Es geht uns viel mehr an die Substanz. Ist euch eigentlich klar, dass wir wahren, wenn ich jetzt sage, wir wahre Gläubige, geht's geschrei wieder, wir sind jetzt hochmütig. Ich sage mal so, die Gläubige, die sich bekennen, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, die echte Gläubige, ist euch klar, dass wir heute die Sektier sind. Es ist schon so weit. Man stellt uns in die Ecke mit den schlimmsten Elementen. Und das ist Endzeit. Wisst ihr, das ist die Verführung, die passiert ist. Und jetzt hast du eine riesengroße Christenheit, wo es teilweise bekehrte Leute hat, die überhaupt nichts blicken, die vernebelt sind von diesem antichristlichen Geist, die sich nicht wehren, sondern ihre Gemeinde sogar noch in das hineinführen. Es fängt an. Was glaubt ihr, wie ich in Albstadt hätte das ausschlachten können, werbemäßig, bei der Presse, dass in Albstadt eine Bibelübersetzung entstanden ist, die Schlachter, die Revision. Hat nichts einfacher, wie hier eine riesige Sensation draus zu machen, das wäre in aller Munde gewesen. Das weiß in Albstadt so gut wie niemand. Wir haben den Mantel des Schweigens drüber gedeckt, weil wir nicht mit dem Hurengeist geistliche Dinge vorantreiben wollten. Steht da? Und jetzt plötzlich bricht bei der Christenheit etwas auf. Man will angesehen sein. Ich sage jetzt nicht einmal unbedingt, dass man dann Orte annimmt, Ehrungen und weiß ich was alles. Das ist sowieso ein Kapitel für sich. Sondern man will sich dieser Welt anbieten. Man will sein wie diese Welt. Nicht mehr, wenn Israel sein wollte wie diese Welt, ging sie runter, ging sie ins Elend. Das heißt zu Deutsch, wir haben ein Riesenproblem, dass dieser antichristliche Ansatz wie ein Sauerteig nicht begonnen hat, die Christenheit zu zerfressen, sondern sie fast zerstört hat. Ist fast nichts mehr da. Die Bibel redet immer vom Überrest. Es hat immer 7000, die ihre Knie vor Baal, einem falschen Gott, nicht beugen. Angesichts dieser Dinge, und es tut mir leid, wenn ich euch die Zeichen jetzt nicht so schön aufgelistet habe. Ich habe hinter dem Manuskript, da sind sie drauf, aber es geht nicht. Wir müssen realistisch sein. Die Zeichen sind nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass schon alles da ist. Wir müssen erkennen, dass alles da ist. Und dann müssen wir anfangen zu reagieren. Das ist unser Problem. Und zwar, der Jesus sagt ganz klar, Lukas 21, 34, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Einmal sagt Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wir können nur eines tun, angesichts dieser brutalen Tatsache, dass schon alles zerfressen ist. Wir können nur eines tun. Wir können beginnen, auf uns selber Acht zu haben. Überall, wo ich in meinem Leben entdecke, dass solche Dinge eingedrungen sind, muss ich sie entfernen. Unter Gebet, unter Buße, unter Reinigung durch Jesu Blut muss ich sie entfernen und rauswerfen. Und dann muss ich Matthäus 24, 45 tun. Der Jesus hat ein untrügliches Kennzeichen aufgerichtet, was jemand tun soll, dass er bereit ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er sagt hier, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herrn über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herrn, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und dann fängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Er sagt ganz einfach, habe Acht auf dich selbst, wirf alles raus, was hier letztendlich in deinem Leben von diesem antichristlichen Geist bereits zerfressen wurde, und dann geh hin und tue deine Arbeit. Da steht's, der treue Knecht soll seine Arbeit tun. Laut Bibel hat jeder, 1. Korinther 12, 18, einen Platz am Leib Christi. Laut Römer 12, erste drei Verse, hat jeder ein Maß des Glaubens. Laut 1. Petrus 4, Vers 10, hat jeder mindestens eine Gnadegabe, genau genommen hat jeder Gläubige drei, mit denen er Gott dienen kann. Laut 2. Korinther 10, 13, hat jeder ein Arbeitsfeld für Gott zugewiesen. Das hat jeder von uns, ich, ihr, alle. Die Bibel sagt nur zwei Dinge. Habe Acht auf dich selbst, wirf das alles raus. Entferne es aus deinem Leben. Und zum Zweiten, geh an die Arbeit. Und dann ist der Sieg da. Wenn wir das nicht tun, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir systematisch aufgefressen werden. Dieser Sauerteig wird alles auffressen. Wenn wir Angst bekommen, den Leuten zu sagen, was Wahrheit ist, wenn man mir dann sagt, weißt du, Karl-Arme, du bist so radikal, guck doch her, die anderen sind doch auch so kooperativ. Und wir sagen, genau, das ist der Abfall. Man muss den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Wenn wir das schon nicht haben, wollen wir gar nicht anfangen. Wir müssen anfangen, letztlich, geistlich wieder die Wahrheit zu sagen. So wie unsere Väter sich gewehrt haben, sich wehren gegen diese antichristlichen Schienen. Weil die Bibel sagt ganz klar, bevor der Antichrist kommt, kommt sein Geist. Das ist unser Problem. Wir haben es heute mit dem Geist des Antichristen zu tun, der die Zeichen der Zeit, so wie es der Jesus sagt, auf eine Art und Weise umsetzt, wie wir es uns nicht hätten träumen lassen. Und jetzt können wir nur eins tun, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte wehren. Nicht Ländelärm oder weich hier, die es über sich ergehen lassen, sondern sich wehren von ganzem Herzen. Und dann habe ich für niemanden in unserer Mitte Angst, weil der Herr sagt, wer ihm nachfolgt, wer sich wehrt, wer den Kampf des Glaubens kämpft, der wird überwinden. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken für deine Gnade, dass dein Wort so klar ist, dass du genau das nicht machst, was die Welt tut, dass du in einer bestechenden Klarheit alles zeigst, was auf uns zukommt, wie diese Verführung alles zersetzt und dass nur ein Ziel da ist, über alle möglichen Wege den falschen Christus bei uns erscheinen zu lassen. Aber wir möchten dir, dem Lamm, allein folgen, wohin du gehst. Jetzt gib uns Gnade, auf uns selber Acht zu haben, alles aus unserem Herzen zu entfernen, was dich nicht meint und was für diesen Geist bereits zerfressen wurde. Lass uns an die Arbeit gehen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst, dass wir unsere Häupter erheben dürfen, dass wir aufgrund dieser Zeichen nicht resigniert werden, sondern wissen, du kommst bald, und dafür danke ich dir. Amen.